Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze und heute soll es um ein Thema gehen, was mir in den letzten Spielen immer mehr aufgefallen ist, worauf ich beim Deckbau vielleicht einfach mehr achten sollte. Das ist nämlich das Schöne an der gesamten Geschichte. Man selbst lernt ja nie aus. Nämlich, es soll um aktivierte Fähigkeiten und Mana-Sinks gehen. Bevor es losgeht, natürlich der übliche Hinweis. Wenn euch das gefällt, was ich hier veranstalte, würde ich mich über jedwede Form von Interaktion freuen. Seien es Sterne, Daumen hoch, alles, was so geht. Oder natürlich am coolsten sind immer Kommentare, entweder bei Spotify oder bei YouTube, Apple Podcast. Überall, wo ihr kommentieren könnt, würde ich mich natürlich über ein wenig Interaktion freuen. Das hilft diesen Podcast nämlich immer ungemein, damit wir noch mehr Leute erreichen können. So, das ging diesmal sehr schnell. Also, ich hatte jetzt am letzten Wochenende wieder zwei Spiele gemacht, die sehr viel Spaß gemacht haben. Und dabei habe ich ein Deck zum allerersten Mal gespielt, was ich recht spontan zusammengeworfen habe. Denn ich höre ja jetzt inzwischen einigermaßen regelmäßig auch den MTG Goldfish Commander Podcast, also den Crew vom Commander Clash. Und da ging es um die Fallout-Sachen und alle, die dabei waren, meinten, die Bobbleheads, diese drei Mana-Rocks, abgesehen davon, dass es drei Mana-Mana-Rocks sind, viel zu teuer sind und irgendwie nicht so richtig cool. Und bei sowas fühle ich mich einmal herausgefordert. Ich habe tatsächlich ein Deck zusammengeworfen, was mir persönlich schon recht viel Spaß macht. Nämlich, ich wollte ja eher ein Dan Lewis-Deck bauen und habe dann aus den Karten, die ich hier zu Hause hatte, zusätzlich zu Inventory Management, was mir noch geholt hat, und die Bobbleheads, ein seltsames Ramp-Deck gebaut, dessen Finisher es ist, dass man mit Dan Lewis alles auf Kreaturen schmeißen kann und dann Leute mit Mana-Rocks tothaut. Die Idee ist sehr, sehr lustig und ich hatte jetzt das erste Spiel damit gemacht und ich war immer so einen Millimeter davor, genau diesen Plan durchzuziehen. Das Spiel ist so ein bisschen entglitten, denn, seien wir ehrlich, Yarok ist einfach ein absurder Commander und egal, wie man ihn baut, Yarok zählt für mich mit zu den zu diesem Pantheon aus, was haben wir denn da noch so? Trelane, Korvold, vielleicht nicht ganz so in diesem, auf diesem Level Urdragon, aber schon mit ganz, ganz weit oben. Liebe Grüße an Hörer Pablo an dieser Stelle. Der hat nicht Yarok gespielt, keine Angst. Nun, was mir dann aber aufgefallen ist, in dem und auch im nächsten Spiel, wo ich meinen ersten Sieg mit dem Mono Black Devotion Deck gewonnen habe, dass aktivierte Fähigkeiten, die auf dem Spielfeld sind, sehr interessanten Effekt auf mich haben. Zum einen überlegt man sich, hat es so ein bisschen leider den Effekt, dass man länger über die Züge nachdenkt, weil man muss gucken, okay, kann ich das einsetzen, möchte ich das gerade einsetzen, was hier jetzt eigentlich auf dem Tisch liegt. Das bedeutet aber, und das ist etwas, was ich auch nicht gut kann und wo ich auch lernen muss immer noch und was ich mir vorstellen kann, ist bei anderen Leuten auch immer ein Problem ist, man overcommittet nicht so schnell. Das bedeutet, dass man nicht seine gesamte Hand ausrotzt und dann kommt ein Boardwipe und man hat nichts mehr auf dem Spielfeld liegen, sondern gerade im zweiten Spiel ist mir das aufgefallen, ich habe Karten viel, viel länger auf der Hand behalten, weil ich hatte ja auf dem Feld etwas zu tun und das ist dann einfach eine Art neuer oder andere Achse, die ich, auch wenn ich das jetzt schon sehr lange mache, einfach in dem Sinne noch nicht bedacht habe. Und dementsprechend hatte ich jetzt mal auch auf dem Discord rumgefragt, was denn so aktivierte Fähigkeiten und Mana-Sinks sind aus der Community, bei denen ich mir denke, Mensch, die sollte man mir empfehlen. Vieles davon kennt man vielleicht als jemand, der lange Magic spielt. Aber, mein Gott, vielleicht kennt ihr die Karten. Dementsprechend habe ich das Ganze jetzt in vier kleine Kategorien unterteilt, wovon eine heißt random gut. Wir fangen an aber mit der Interaktion. Und hier haben wir ganze 4 Karten, die ungefähr alle das Gleiche machen. Wir haben Intrepid Hero, Avatar of War und Visara the Dreadful als ein kleines Paket. Intrepid Hero kostet 2 Farblose und Weißes, ist ein Mensch, Soldat, 1/1 und für Tappen können wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer zerstören. Avatar of War kostet 8 Mana, 6 Farblose, 2 Schwarze, hat Tapp-zerstörende Kreatur, sie kann nicht regeneriert werden, 6/5. Aber falls 10 oder mehr Kreaturenkarten in allen Friedhöfen sind, kostet der Spruch 6 weniger. Da wir Commander spielen, sollte das einigermaßen schnell erledigt sein. Für 2 Mana 6/5 der Sachen zerstören kann, das nehmen wir doch gerne mal mit, eigentlich. Visara the Dreadful kostet 6 Mana, 3 Farblose, 3 Schwarze, 5/5er, fliegt. Man kann eine auf tappende Kreatur zerstören, sie kann nicht regeneriert werden. Das sind alles Effekte, die plötzlich auf dem Tisch liegen und sehr viel Druck ausüben. Generell, auch später kommen noch so ein paar Karten, da würde ich sagen, solltet ihr nicht spielen, wenn ihr euch nicht selbst verteidigen könnt. Und ich glaube, der Intrepid Hero ist hier noch die entspannteste Variante, aber gerade Avatar of War und Visara the Dreadful können eine ganze Menge an Hass auf sich ziehen. Und da es Kreaturen sind, sind sie auch relativ leicht zu entfernen. Anders sieht es mit Attrition aus. Attrition ist so eine Karte, die ist halbwegs teuer, die liegt irgendwo bei über 5 Euro, ist aber einfach mega gut. Für ein farbloses, 2 schwarze ist das eine Verzauberung und für ein schwarzes und eine Kreatur opfern kann man eine nicht schwarze Kreatur zerstören. Das schränkt das ganze Feld ein bisschen ein, aber wir haben hier ein Sack-Outlet, wir haben hier einen Interaktionsspruch automatisch mit drin und notfalls kann man damit auf eine gute Art und Weise ziemlich aufräumen eigentlich. Dann kommen wir zu den einfach Sachen, wo ich sage, random gut. Und das Erste, was ich hier drin habe in dieser Kategorie, es hätte auch in andere gepasst, aber ich finde, Halo Fountain ist an sich einfach eine sehr, sehr coole Karte, die einen witzigen Nebeneffekt hat. Halo Fountain, 2 Farblose, 1 Weißes und hat 3 verschiedene Fähigkeiten. 1 Weißes tappen und eine getappte Kreatur, die wir kontrollieren, enttappen. Man macht einen 1/1 grünen und weißen Bürger? Citizen Creature Token? Für 2 weiße und 2 getappte Kreaturen enttappen. Man zieht eine Karte und für 5 weiße und 15 getappte Kreaturen enttappen, gewinnen wir das Spiel. Was ich jetzt an der Halo Fountain cool finde, außer dass es natürlich diesen Wir gewinnen das Spiel gibt, es ist Card Draw, es gibt euren Kreaturen so eine Art Pseudo-Vigilance. Und da bin ich ja immer sehr großer Fan von, denn ihr könnt, wenn ihr das Mana offen haltet und die Halo Fountain, könnt ihr immer sagen, Surprise Blocker, hihi, oder halt spontan einen Token generieren. Das ist, wird auch noch später kommen, das ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, Halo Fountain kann man in sehr viele Decks schmeißen. Dann ist es so ein bisschen der König der aktivierten Fähigkeiten, einfach weil es in anderen Formaten ist es eine der stärksten Karten, soweit ich das weiß. Und es ist einfach mega, mega tolle Karte, die ich auch schon selbst gespielt habe. Es ist Sneak Attack. 3 farblose und ein schwarzes, ein rotes. Und für ein rotes, also eine Verzauberung, können wir eine Kreaturenkarte aus unserer Hand aufs Spielfeld bringen. Die kriegt Eile bis zum Ende. Sie kriegt Eile und wir müssen sie am nächsten Endstep opfern. Ihr könnt damit plötzlich eine Riesenarmee aufs Spielfeld rotzen. Ihr könnt überraschend Blocker hinpacken. Und das verändert die Dynamik des Spiels enorm. Dass man die Kreaturen opfern kann, das kann man sich auch theoretisch in irgendeiner Form und Weise selbst zunutze machen. Ich hatte das damals in meinem Rien-Deck, wo mehrfarbige Kreaturen ja zurück auf die Hand kommen, wenn sie sterben. Und das macht einfach eine Menge Spaß und sorgt für ordentliche Kopfschmerzen bei euren Gegnern. Das ist einfach etwas, was man nie unterschätzen sollte. So ein Sneak Attack gewinnt Spiele. Was vielleicht nicht unbedingt Spiele gewinnt, aber sie ordentlich in die Länge ziehen kann, weil man den guten Anspruch spielt denselben Song nochmal immer wiederholt, ist Phyrexian Reclamation. Ein schwarzes für eine Verzauberung, ein farbloses, ein schwarzes und 2 Leben bezahlen. Man kann eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof zurück auf unsere Hand holen. Ich bin ja großer Fan von Gravedigger-Effekten, also Karten, die Kreaturenkarten zurück auf die Hand holen aus dem Friedhof. Und Phyrexian Reclamation, könnte man spontan sagen, ist, glaube ich, mit das Beste in diesem Fall. Und Dementsprechend könnt ihr damit euer Deck deutlich resilienter machen, als es vorher der Fall war. Eine weitere Karte, die so ein bisschen in diese Richtung geht, ist die Vet of Rebirth. Ein schwarzes für ein Artefakt. Und immer wenn ein anderes Artefakt oder Kreatur, die wir kontrollieren, in den Friedhof gelegt wird aus dem Spielfeld, kommt ein Öl-Counter drauf. Und für 3 Mana und Tappen können wir 4 Öl-Counter davon runternehmen und eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof aufs Spielfeld zurückholen. Das dürfen wir aber nur als Hexerei benutzen. Und das war einer der Gründe, warum ich das Spiel mit Kuon, also Mono Black Devotion, gewonnen habe. Denn das Ding lag relativ früh und hat immer wieder Marken gesammelt. Und ich konnte ab einem bestimmten Punkt auch immer wieder Kreaturen zurückholen. Und das ist ein Effekt, den man, glaube ich, relativ schnell unterschätzt. Das Ding ist enorm mächtig, denn eure Kreaturen sterben nun mal meistens. Exil-Effekte sind da natürlich so ein bisschen ein Problem. Aber auch außerhalb von dedizierten Sacrifice-Decks würde ich die Vet of Rebirth jetzt mir noch mal häufiger angucken. Abgesehen davon, dass dadurch, dass Flo, Grüße, ein Torpor-Orb liegen hatte, konnte ich meine Phage wiederbeleben, ohne dass ich das Spiel verliere. Und allein für diesen Moment hat sich das gelohnt, diese Karte zu spielen. 10 von 10 würde wieder. Eine Karte, die ich wirklich hasse, beziehungsweise ich finde es ganz fürchterlich, dagegen zu spielen, ist der Mirage Mirror. 3 Farblose für ein Artefakt. Und für 2 Farblose wird der Mirage Mirror zu einer Artefakt, Kreatur, Verzauberung oder Land bis zum Ende des Zuges. Es wird eine Kopie davon. Das Interessante am Mirage Mirror ist, es verliert dann diese Fähigkeit, der Spiegel verliert diese Fähigkeit in diesem Moment. Aber dadurch, dass man diese Fähigkeit häufiger aktivieren kann, das ist auch, glaube ich, in der Theros Beyond Death Game Nights Folge eine der entscheidenden Momente des Spiels, dass Jimmy das machen kann, kann man sehr viel lustige Sachen mit dem Stack machen. Das bedeutet aber auch, dass der Mirage Mirror gleichzeitig immer das für 2 Mana das stärkste Teil auf dem Feld werden kann. Denn es muss nichts von euch sein, es kann von irgendwo sein. Das Ding ist stark, das Ding ist super gut und passt theoretisch in jedes Deck, was es auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen langweilig macht. Aber es kann zu sehr coolen Situationen führen und aber auch für viel Chaos am Tisch sorgen. Also sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann, wenn wir schon von 3 Mana Rocks reden, hat der gute Jakob vom Mana-Entzug seine Lieblings-Budget-Karte vorgeschlagen, Lantern of Revealing. 3 Mana für einen Mana-Rock kann Mana eine beliebige Farbe machen und für 4 Mana und Tappen, also 5 Mana im Grunde genommen, können wir uns die oberste Karte der Bibliothek angucken. Falls es eine Landkarte ist, können wir sie getappt aufs Spielfeld bringen. Falls wir es nicht machen, können wir die Karte unter die Bibliothek legen. 5 Mana für einen Scry quasi ist eine ganze Menge, aber es ist genau das, was ich meinte. Man benutzt die Karte als Mana-Rock, wenn man nichts Besseres zu tun hat, effektiv gesehen, kann man das ruhig einsetzen. Und das ist eine Sache, die euch zusätzlich noch Informationen über euer Deck gibt, es rammt euch vielleicht, und deswegen mag ich die Bobbleheads auch so gerne, weil es gibt euch immer was zu tun. Um nochmal kurz auf das Deck zurückzukommen, was ich gemerkt habe, ich glaube, ich muss es nochmal ein bisschen umbauen. Dadurch, dass man, wenn ihr wirklich viele aktivierte Fähigkeiten oder Mana Sinks spielt, glaube ich, sollte das Deck deutlich mehr Instants spielen als sonst. Denn ihr wollt ja vielleicht in den Zügen eurer Gegner etwas machen. Denn ihr wollt ja euch alle Möglichkeiten offen halten, euer Mana ungetappt lassen, um dann möglicherweise eure Fähigkeiten zu nutzen oder vielleicht halt etwas aus der Hand in Instant-Speed zu sprechen. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Und ebenfalls von Jakob kann der Vorschlag für Invasion of Kaldheim. Ich bin ziemlich großer Fan der Invasions. Ich finde die ziemlich cool. Für 4 Mana, 3 Farblose, ein rotes. Es ist ein Siege, das heißt, man packt es zu einem Spieler und sagt, hier, verteidige mal. Hat 4 Verteidigungscounter. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, schicken wir alle Karten aus unserer Hand ins Exil und ziehen so viele Karten. Bis zum Ende unseres nächsten Zuges dürfen wir die ins Exil geschickten Karten spielen. Das bedeutet, ihr zieht eine neue Hand und eure alte sehen jetzt alle, aber die können wir ja immer noch im nächsten Zug spielen. Wenn dann alle Defense-Counter runter sind, haben wir Pyre of the World Tree als Verzauberung. Wir können eine ein Land aus unserer Hand wegschmeißen in dem Friedhof und einem Ziel 2 Schaden zufügen. Aber immer wenn wir eine Landkarte wegschmeißen, können wir die oberste Karte unserer Bibliothek ins Exil schicken und die dürfen wir in diesem Zug spielen. Das heißt, wir schmeißen ein Land weg, was wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, schießen irgendwo 2 Schaden hin und dürfen dafür noch eine Karte ziehen, die dann ins Exil geht. Also es ist dann ein Impulse-Draw, der nur bis zum Ende des Zuges, des jetzigen Zuges zählt. Aber auch das kann ganz schön ordentlich zulangen. Vor allen Dingen, weil es ja nicht sagt, wann ihr diese Landkarten abschmeißen müsst. Das muss ja nicht mit dem Pie of the World Tree-Effekt sein, sondern in Rot spielt man Thrill of Possibilities und Demand Answers und wie sie nicht alle heißen. Wenn man dann eine Hand wegschmeißt, hey, zieht ihr auf einmal eine zusätzliche Karte. Dann kommen wir zu den Win Conditions. Da habe ich jetzt, ich sag mal, 2,5. Denn das sind die Karten, für die ich vorhin meinte, wenn die liegen, geht sofort bei jedem der Alarmknopf los und ihr müsst wirklich aufpassen, nicht sofort weggemacht zu werden. Das erste ist Door to Nothingness. 5 Farblose, kommt getappt ins Spiel und für 10 Mana von jeder Farbe 2 und tappen, können wir sie opfern. Ein Spieler verliert das Spiel. Relativ straightforward. Oh, da ist meine Stimme gebrochen. Ich komme im Stimmbruch. Ziemlich straightforward, nimmt eine Person raus, sollte man nicht spielen, wenn man das nicht, wenn man nicht die Verteidigung dafür hat. Ich bin tatsächlich kein großer Fan der Karte, aber ich war der Meinung, man sollte sie mal erwähnen, weil es auch einfach lustige Wins sind. Shaman of the Forgotten Ways ist eine Art Biorhythm on a Stick. Biorhythm ist in Commander gebannt. Und die Karte ist für 2 Farblose und ein grünes, ein 2-3er Mensch-Schamane mit Mana-Dork. Man kann 2 Mana in beliebiger Kombination machen und das darf man aber nur für Kreaturen ausgeben. Und für 9 Farblose und grün und tappen darf man, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Formidable Bill ist. Das darf man nur aktivieren, wenn Kreaturen, die wir kontrollieren, Stärke 8 oder mehr haben. Und die Lebenspunkte jeder Person am Tisch werden zu der Nummer an Kreaturen, die er oder sie kontrolliert. Sprich, ihr aktiviert das, wenn ihr die einzigen seid, die Kreaturen hat. Und dann habt ihr gewonnen. Yay! So eine Sachen sind nicht jedermanns Sache, muss man gestehen. Also so eine, ich gewinne nun Knöpfe. Aber es ist trotzdem, macht es gibt es dem Spiel, glaube ich, eine ganz lustige Dynamik, das mal zu spielen. Ich bin jetzt zum Beispiel, weil es auch vorgeschlagen wurde, kein großer Fan von Tree of Perdition und Redemption. Die kann man tappen und der Perdition Tree tauscht die Lebenspunkte einer Person mit seiner Toughness und Redemption gibt euch so viele Lebenspunkte, wie Toughness das Ding hat. Und das sind beides 0-13er Defender. Ich weiß nicht. Also, wenn man jetzt nicht irgendwie ein dediziertes Life-Swap-Deck oder sowas ähnliches hat, dann bin ich einfach kein großer Fan davon. Ich würde jetzt nicht unbedingt in jedes Deck schmeißen. Ganz anders. Vielleicht bei den Token-Generatoren. Die habe ich jetzt einfach hier reingenommen, weil es genau das ist, was ich jetzt versuche, mehr meine Decks zu bauen. Einfach Mana-Sinks, die sind da. Und wenn ich nichts zu tun habe, kann ich da Mana reinpumpen und baue mir Token und habe dadurch eine schöne Armee, ohne dass ich dafür Karten aus meiner Hand ausgeben muss. Die erste Karte, die hier vielleicht ist Spawnsire of Ulamog. 10 farblose Mana für einen Eldrazi, 7 Elver hat Annihilator 1. Und für 4 Mana können wir 2 0-1er Eldrazi Spawn-Kreaturen-Token machen, die man für ein farbloses Mana opfern kann. Hat auch noch eine Aktivitätigkeit für 20 Mana, dass man eine beliebige Anzahl von Eldrazi außerhalb des Spiels casten kann, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ich glaube, das kommt jetzt eher selten vor, aber es geht vor allen Dingen um diesen Vierer. Ich finde, also 10 Mana für das Ding ist schon eine ganze Menge. Aber wenn man es hat, dann kann man auch mal die 4 Mana immer ausgeben, um sich kleine Token zu machen, die einen rampen. Die Klassiker in dieser Kategorie sind einmal die Ant Queen und die Jade Mage. Ant Queen, 3 farblose, 2 grüne, 5-5er und für ein farbloses und grünes kann man ein 1-1 Insekt-Token machen. Jade Mage kostet ein farbloses, ein grünes und für 2 farblose, ein grünes kann man ein 1-1 grünen Saprolling machen. Das heißt, Ich hatte das von ausgerechnet. Ich glaube, man muss beide dreimal aktivieren, damit die Endqueen mana-technisch besser ist. Aber gerade im späteren Spiel ist es natürlich cooler, wenn ihr nur zwei Mana für einen Token ausgeben müsst, anstatt drei. Aber ich hatte den Jade Mage mal in meinem Cube gedraftet und ich weiß noch, wie nervig der war. Weil den haben die Leute nicht wegbekommen und ich hatte irgendwann eine ganze Menge an Token und dementsprechend, das ist genau die Karte, die ich suche, wo ich sage, ey, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Genauso wie Sacred Mesa, zwei farblose, ein weißes. Am Anfang unseres Upkeeps müssen wir Sacred Mesa opfern, falls wir keinen Pegasus kontrollieren. Und für ein farblos, ein weißes machen wir einen 1-1 weißen Pegasus-Kreaturentoken mit fliegend. Effektiv gesehen braucht ihr also 5 Mana, um euch rechtzeitig noch einen Token zu machen. Theoretisch geht das, glaube ich, auch mit dem Trigger auf dem Stack. Aber wenn für 2 Mana einen 1-1er machen, der fliegt für beliebig häufig, wie ihr das wollt. Ich glaube, das ist eine Karte, die ich mir auf jeden Fall jetzt für Dan Lewis und den Eighth Doctor besorgen werde, weil es ist genau das, was ich suche. Ich möchte Mana irgendwo reinpumpen und wenn es 1-1 weiße Pegasi sind, gerne. Zu guter Letzt haben wir dann die Karte, die mir, bin ich der festen Überzeugung, das Spiel gewonnen hat mit Mono Black Devotion. Ich habe ja gesagt, ich mache die Invasions. Invasions of Innistrad. 2 farblose, 2 schwarze für Battle Siege mit Defense 5. Flash, das ist auch cool. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, bekommt eine Kreatur eines Gegners -13/-13 bis zum Ende des Zuges. Es ist ein Interaktionsspell. 4 Mana ist eine ganze Menge. Aber dieses -13/-13 hat mir zum Beispiel dabei geholfen, einen, ich glaube, es war ein Ulamog the Infinite Gyre loszuwerden. Und dann konnte ich das Ding sofort flippen. Auf der anderen Seite ist nämlich Deluge of the Dead eine Verzauberung, die, wenn sie ins Spielfeld kommt, 2/2 schwarze Zombie-Kreaturen-Token baut. Und für 2 farblose, ein schwarzes, kann man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil schicken und, falls es eine Kreaturenkarte ist, macht man 2/2 schwarzen Zombie-Token. Es ist Graveyard Hate. Es ist sofortiges Board, auch wenn 2/2 jetzt nicht so der Wahnsinn sind. Aber, dass man ich habe mir immer 3 Mana offen gehalten, teilweise 4, weil ich noch Relentless Dead hatte, um das zu nutzen. Und das hat mir wirklich mehrfach den Arsch gerettet, weil ich dann einen nicht ganz Surprise-Blocker hatte. Aber es hat die Kampfphase für meine Gegner enorm erschwert. Zum Beispiel auch, dann wurde ein Torn from the Rampart gespielt. Meine Kreaturen konnten nicht blocken, aber der Zombie-Token, den ich dann gemacht hatte, der war auf einmal nicht davon betroffen und ich konnte so einen Angriff abwehren, der im Endeffekt, glaube ich, eine Runde später lethal gewesen wäre. Ich war nur noch auf 7 und es waren irgendwie 7 Schaden. Und dementsprechend, vielleicht ist das jetzt auch der Fall, dass mir das so im Kopf geblieben ist, dass ich jetzt sage, das ist das Geilste aller Zeiten, das nicht, aber ne, sollte man vielleicht beim Deckbau ein bisschen mehr beachten. Vielleicht ist es auch nicht der Fall. Was meint ihr zu aktivierten Fähigkeiten, zu Mana Sinks? Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt Helix Pinnacle heißt das, glaube ich. Es gibt Walking Ballista. Und. Es gibt eine ganze Menge. Ihr könnt ja mal schreiben, was eure Lieblinge sind. Die Kommentare sind überall offen. Habt Spaß dabei. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit.